letzte Erinnerung war, wir hatten einen super tollen Abend geplant und wollten da zurückfahren und haben auf den Zug gewartet und da endet es und dann wach ich auf in einer anderen Welt. Also in einer Welt, wo ich keine Kontrolle über meinen eigenen Körper so habe, wie ich es gewohnt bin, über meine eigenen Fähigkeiten nicht, wo alles irgendwie fremd ist.
Heute heißt es Hello Inga. Schön, dass ihr dabei seid. Ich möchte jetzt mal am Anfang kurz, dass ihr alle auf Stopp drückt und überlegt, wie ihr so mit 16 wart. Also was ihr gemacht habt und was so wichtig war. Freiheit oder Feiern vielleicht oder so. Für Inga Grundmann war es wichtig, dass sie wieder gesund wird und dass sie ihr Schädel-Hirn-Trauma überlebt. Das ist so eine Sache, die ganz plötzlich und unerwartet kommt. Ich muss sagen, ich wusste vorher auch, also man hat das schon gehört, ne, was ein Schädel-Hirn-Trauma ist, aber ich wusste gar nicht so genau, was da so passiert, welche krassen Auswirkungen das hat. Und ein Schädel-Hirn-Trauma wird ausgelöst durch Gewalteinwirkungen auf den Kopf, also zum Beispiel durch einen Schlag, einen Sturz oder einen Aufprall und durch die Beschädigung im Gehirngewebe, die dadurch entsteht. Das heißt, innerhalb von Sekunden und völlig unerwartet wird man quasi ein anderer Mensch und Traumata an sich sind so vielschichtig und so komplex, dass man die Ausmaße davon oft gar nicht richtig erfassen kann. Das ist schon ein bisschen harter Tobak vielleicht für so einen Montag, aber das seid ihr ja gewohnt und außerdem ist so viel Wichtiges in dieser Folge. Deswegen lohnt es sich reinzuhören und jetzt viel Spaß bei Hello Inga.
Wir haben auf einen Zug gewartet, der eingefahren ist und kann sein, dass der Zug zu schnell war oder dass einer von uns gestolpert ist, das weiß man nicht so genau. Und dann bin ich auf jeden Fall mit dem Kopf, mit der einen Seite dagegen gekommen und dann auch direkt bewusstlos gewesen. Schweres Schädel-Hirn-Trauma, Schädel-Basisbruch und ja, dann haben die Ärzte damals vor Ort erstmal für mein Überleben gekämpft und ja, so ging es dann weiter mit einem Helikopter nach Bielefeld ins Krankenhaus, wo dann so die erste Nacht ist besonders kritisch und danach kann man dann ein bisschen optimistischer sein, wenn man die schafft. Und da lag ich dann eine Woche im künstlichen Koma, so eine Art künstliches Koma und dann eine Woche Wachkoma. Und dann in der dritten Woche fängt so ganz langsam auch mein Bewusstsein wieder an. Und
ich muss ganz kurz nochmal einhaken, weil ich habe es noch nicht ganz verstanden. Du bist am Gleis gestanden und ein Zug ist vorbeigefahren und hat dich irgendwie rangesogen, also so durch den Wind, oder versuch mir das bildlich vorzustellen. Ich habe gerade so ein bisschen Schwierigkeiten. Ich weiß wahrscheinlich, wenn du sagst, du hast davor schon keine Erinnerung mehr, ist es für dich vermutlich auch schwierig, aber man rekonstruiert sowas ja dann doch im Nachhinein.
Ja, das ist eben das Problem. Es hat niemand diese Millisekunde, die entscheidend dafür war, dass wir da dagegen gekommen sind, hat niemand genau gesehen und wir können uns nicht daran erinnern, deswegen weiß man das nicht so genau. Also kann ich das leider gar nicht so genau beantworten. Also es kann halt Verschiedenes sein. Es kann halt, also der ist eingefahren, also wir wollten mit dem Zug fahren. Das war ist so ein ganz alter Bahnhof, so auf dem Dorf gewesen. Und ja, es kann halt eben sein, dass er wirklich zu schnell eingefahren ist. Kann aber auch sein, dass wir dazu irgendwie einer gestolpert ist oder so, dass wir überhaupt so nah da rangekommen sind, oder das weiß man halt nicht ganz genau. Deswegen kann ich das leider nicht so genau beantworten.
Und du warst damit mit Freunden unterwegs?
Genau, also eine Freundin war mit involviert, weil sie ist dann eben mit der Schulter dagegen gekommen, was dann eben ganz andere Auswirkungen hat als ja, so ein Schädel-Hirn-Trauma mit Blutung und
Wie ging das denn weiter? Also du warst im Krankenhaus. Was genau bedeutet Schädel-Hirn-Trauma? Und wie ging es da mit dir dann weiter?
Also Schädel-Hirn-Trauma bedeutet, dass man durch eine Außeneinwirkung, also eine gewaltsame Außeneinwirkung, eine Verletzung im Gehirn hat, sodass man eine Blutung hat. Und da gibt es verschiedene Stufen von Schädel-Hirn-Traumata und je nachdem, also eine schwere Gehirnerschütterung kann auch schon ein leichtes Schädel-Hirn-Trauma sein. Je nach Schwere und weil man das, also das Gehirn ist komplex, man kann das gar nicht so begreifen und so sicher sagen. Und genau, bei mir war es eben ein schweres Schädel-Hirn-Trauma mit einer starken Blutung und dann im Krankenhaus muss man erstmal den Druck regulieren, weil das dann eben anschwillt und ja, je größer der Druck da wird, desto mehr geht kaputt, weil kein Platz ist. Bei vielen muss dann eben auch eine Seite der Schädeldecke rausgenommen werden, um diesen Druck zu regulieren. Das war bei mir zum Glück nicht nötig. Also man wusste gar nicht, wie es wird, wenn ich aufwache, ob ich irgendwie geistig, körperlich behindert bin. Und da hätte alles passieren können. Und dann hatte ich aber das Glück, dass ich, als ich aufgewacht bin, alles sehr schnell, erstmal schneller wieder ging. Weil so ein junges Gehirn kann sich halt ganz schnell auch regenerieren.
Und du warst 16 Jahre alt.
Ja. Genau. Und so dadurch habe ich dann im Krankenhaus schon wieder erste Schritte machen können, weil das eben auch, also ich hatte zum einen eine Halbseitenlähmung rechts, heißt das, Hemiparese, das ist, weil das Gehirn funktioniert ja quasi über Kreuz, also wenn es eine Verletzung links ist, betrifft das die rechte Körperseite und andersrum und zusätzlich, wenn man so lange liegt, dann bauen sich alle Muskeln direkt zurück, deswegen musste ich erstmal auch das Laufen wieder lernen, was dann aber relativ schnell ging. Dann, also damit habe ich schon in der im Krankenhaus angefangen und dadurch, dass ich da dann von Tag zu Tag mal riesen Fortschritte sehen konnte, darin, dass ich wieder bewusst war oder wieder da war, dass ich wieder sprechen konnte und Dinge wieder mitgekriegt habe, geht man dann möglichst schnell, also direkt vom Krankenhaus in die Reha, damit sich eben, weil das Gehirn fängt dann an, wieder neu zu vernetzen, Synapsen wieder herzustellen. Und da ist es wichtig, dass man das unterstützt und da das professionell unterstützt, weil sonst...
Dass man quasi so im Training auch bleibt, ne? Und dran bleibt.
Genau.
Bei diesem
Herstellungsprozess. Einmal das und dass man es richtig wieder verknüpft, weil ganz, also witzige Geschichte, die mir in der Reha auch so erzählen wurde, war zum Beispiel von einer Frau, die einfach eine eigene Sprache entwickelt hat, die sie komplett verstehen konnte und schreiben konnte und richtig sauer geworden ist, wenn andere das nicht konnten. Aber das kam einfach, weil sich da im Gehirn was falsch wieder zusammengeschlossen hat.
Das ist ja krass. Ja. Und das war so ihre Sprache, von der sie dachte, dass das für alle richtig
genau,
ist.
Genau, weil das war total logisch, weil so hat sie es gelernt. Nur ist halt falsch wieder zusammengekommen. Und ja, dann war ich direkt in der Reha. Ich hatte auch noch eine Sprachfindungsstörung, also das Sprechen muss ich auch erst wieder lernen. Und ja, viele fragen so, wenn ich das so erzähle, finden das mit dem Laufen sehr, sehr extrem und denken so, wow, du musst wieder lernen zu laufen. Aber das war so irgendwie das kleinste Problem, das ging recht schnell wieder.
Das mit dem Sprechen stelle ich mir ehrlich gesagt total krass vor, weil das ist so die Sache, wie du dich ausdrückst. Ich denke mal so ein bisschen an Ariel, ja? Man will irgendwie was sagen und du willst kommunizieren, aber du kannst es nicht. Und das auch in so einem jungen Alter, ich glaube, da stellt sich doch irgendwie alles so auf den Kopf und alles in Frage, was man irgendwie so hat und vorhat.
Ja, also das ging sogar auch noch, also weil so stark war die Aphasie bei mir nicht, aber also schon problematisch, aber ich konnte mich dann immer trotzdem verständigen und habe das dann langsam wieder aufgebaut. Was für mich schwierig war, waren andere kognitive Dinge. Also so ein Schädel-Hirn-Trauma ist halt immer unterschiedlich und ist immer nie genau gleich. Das Gehirn ist so komplex und das ist alles so unterschiedlich. Was bei mir besonders schwierig war, Ich wollte halt am liebsten direkt wieder nach Hause und weiter zur Schule. Ich bin gerade in die 11. Klasse gekommen, also Oberstufe, und wollte einfach irgendwie...
Alles angefangen, so zum Abi dann zu zählen irgendwie, ne? Ist ja auch nochmal ein anderes Level, anderer Abschnitt.
Genau. Und was für mich total krass war, war, dass ich, man macht dann so Tests, also wir haben da auch Schule in der Reha, und dann macht man erstmal so einen Test, auf welchem Stand man ist, wo man wieder anfängt. Und ich war vorher so, ich sag mal, so ein Mathe-Genie, oder Mathe ist mir sehr leicht gefallen, sehr zugefallen, und dann bei diesem Test, bei dem Mathe-Teil, hat man halt so einfach plus mal geteilt Minus gerechnet und geguckt, wo so der Stand ist, ob man es kann. Und ich konnte Plus und Minus, und mal und geteilt wusste ich nicht, was diese Zeichen bedeuten sollen. Bei dem Mal, weil das kann man ja auch so als X schreiben, da habe ich Plus gerechnet, weil ich mir das noch irgendwie so dachte, das ist irgendwie ähnlich. Und so habe ich eben bei wirklich in Mathe zum Beispiel wieder ganz bei Null anfangen müssen. Und das war für mich zum Beispiel sehr schwer, weil das hat wirklich irgendwie viel in Frage gestellt, weil ich zum Beispiel auch mein Selbstbewusstsein sogar ein bisschen darauf aufgebaut habe, dass mir Schule so leicht gefallen ist, Dinge so zugefallen sind und dieses logische Verständnis und so. Und das war einfach von heute auf morgen weg. Und kann passieren, dass man eben auch so Entwicklungsphasen nochmal neu durchleben muss. Also dass man wirklich nochmal wie so ein Kind ist und nochmal, ich musste zum Beispiel soziale Dinge nochmal ganz neu lernen. Also das sind so Selbstverständlichkeiten, die lernen wir so im Laufe unserer Kindheit und Jugend, deswegen denken wir da gar nicht drüber nach. Aber ich musste zum Beispiel neu lernen, dass man nicht jedem vertrauen kann. Also ich musste dieses ganze so einen kleinen auf die Schnauze fallen eben, weil man irgendwie enttäuscht wird oder irgendwelche Erfahrungen macht, musste ich alles nochmal ganz neu lernen.
Ich kann mir das vorstellen. Du hast mir auch schon gesagt, dass so der nächste große Schritt dann ist, zu realisieren, was Trauma bedeutet und was das noch einmal mit einem macht. Ich würde darauf gerne nochmal eingehen, weil ich finde, das ist eine ganz wichtige Sache, die oftmals auch unterschätzt wird, ne? Weil man hat so den Heilungsprozess auf körperlicher Ebene, diese Genesung wieder, die Fähigkeiten zu erlangen, die einem dann ja auch schon nochmal wieder ein anderes Gefühl geben, wenn die Sachen wieder kommen. Aber was trotzdem, ich sag mal, seelisch, innerlich in einem so passiert ist, was man irgendwie verarbeiten muss, das ist ja nochmal eine ganz andere Kiste, die ja auch ganz viele, sag ich mal, Spätfolgen haben kann, wenn man das nicht angeht. Wie war das bei dir?
Mit Trauma beschäftigt habe ich mich tatsächlich erst, weiß nicht, 5, 6 Jahre später. Aber Trauma ist halt eben die Ursache. Also ich habe immer an meinen Symptomen rumgearbeitet und gedoktert und auch so psychologisch an meinen ganzen Ängsten. Es sind so viele Ängste damit mitgekommen, Todesängste, aber auch einfach Verlustängste, Kontrollverlust vor allem, und ist das Trauma immer sowas, was mitschwingt, was sich immer irgendwo die ganze Zeit belastet, aber gar nicht greifbar ist. Du weißt auch nicht, wie du da rangehen sollst. Und ich war immer in psychologischer Behandlung auch, aber wir haben halt immer alles analysiert. Ich hatte ganz viel Redebedarf und habe versucht, das zu verstehen, und habe aber dann oft auch verstanden, wo es herkommt, oder irgendwann bin ich an einem Punkt angekommen, ich habe meine Ängste komplett analysieren können, wusste genau, worauf.
Aber du bist halt nicht an den Kern wahrscheinlich gekommen von dem, was da noch so tief unter der Oberfläche irgendwie liegt, ja? Du sagtest aber, 5, 6 Jahre später hast du quasi das so zum ersten Mal verstanden. Kannst du mich da so ein bisschen mitnehmen an diesen Moment oder an das, was es da so gemacht hat mit dir und wo du einfach zum ersten Mal auch verstanden hast, was Trauma bedeutet, weil ich glaube, dass das eine ganz wichtige Komponente ist, die für viele relevant sein kann.
Ja, auf jeden Fall. Also das war, als ich vor 2 Jahren ganz schweren Winter hatte mit Prüfungsstress und dann war das vorbei und ich dachte, gut, jetzt wird's wieder gut, jetzt werde ich wieder mich wieder besser fühlen, genau, mich wieder besser fühlen. Und das ist einfach nicht eingetreten. Also der Stress, der äußere Stress hat aufgehört, aber das innere Chaos, die innere Verwüstung hat sich nicht gelegt. Und ich habe mich immer noch so schrecklich gefühlt. Ich hatte immer noch so viele Ängste. Ich habe immer noch so ein Unwohlsein gehabt, immer noch so Schlafprobleme gehabt und bin innerlich immer noch durchgedreht. Und das war so, das hat mir noch mehr Angst gemacht. Also wenn eine Angst da ist, kommen die anderen immer gerne mit und dann ist so eine Angst vor der Angst entstanden. Dann dachte ich, was ist denn? Das ist, weil es eine psychische Krankheit ist. Ich weiß, dass ich durch das Schädel-Hirn-Trauma, keine Ahnung, vielleicht eine höhere Wahrscheinlichkeit für irgendwas habe. Was ist, wenn ich wirklich, wenn ich verrückt bin? So und
oder wenn Langzeitschäden halt auf einmal eintreten und genau. So, ne? Die man vorher nicht absehen konnte.
Genau.
Und dann, was hast du denn gemacht?
Ja, ich habe einfach weitergemacht und versucht, mir gut zu tun. Und dann hat sich so eine ganz, ganz langsame Besserung eingestellt. Und dann war ich auch im Urlaub einmal im Warmen. Ich bin sehr, sehr sonnenabhängig und reagiere da sehr drauf, wenn die Sonne fehlt, aber eben auch andersrum sehr positiv, wenn ich eben Sonne habe. Das hat mir geholfen. Und dann bin ich halt dadurch offener geworden, dass alles nochmal ganz anders anzugehen, Alternative anzugehen, nicht nur so Gesprächstherapie oder so. Meine Mutter hatte mir das schon immer gesagt, die Jahre vorher, dass ich irgendwann auch mit dem Körper arbeiten muss, weil auch wenn ich gar keine Erinnerung habe zu dem Unfall, ich hatte immer nur zu kämpfen mit den Folgen.
Was hast du denn gemacht? Was war das dann für eine andere Art von Therapie, die dir geholfen hat und die dich weitergebracht hat?
Also es baut auf Somatic Experiencing aus, heißt das. Das hat ein Psychologe und Biologe entwickelt, wo es halt eben darum geht, also beim Beobachten von Tieren hat er das erkannt und in so gefährlichen, lebensbedrohlichen Situationen springt halt eben dieses Stammhirn an, Kampfluftreaktion, was halt evolutionär eingebrannt hat und da wird ganz viel Energie hochgefahren. Das kennt man ja mit Adrenalin und wenn man irgendwie aufgeregt ist oder irgendwas. Und das in einem ganz extremen Maße. Und also am Beispiel Autounfall oder so, da kann man nicht fliehen oder kämpfen, was der Körper
will. Man kann diese Energie quasi so auch nicht entladen oder so runterfahren irgendwie. Ne? Sie ist da einfach da und dann fällt alles ab und wohin genau. Damit?
Dann bleibt diese Energie quasi einfach im Körper stecken, so, sozusagen. Also jetzt nicht nur in meinem großen Unfallbeispiel, sondern das kann bei jedem Fahrradunfall, Autounfall oder so passieren.
Das kann ja bestimmt auch bei Dingen passieren, die man sieht, also wo man jetzt keinen körperlichen Schaden irgendwie erleidet, aber traumatische Erlebnisse, die man irgendwie so macht, oder? Obwohl der Körper unversehrt bleibt. Aber dieses Level und das, was in dir drin passiert, ist ja eigentlich das genau. Gleiche. Was ist jetzt aber die Art, wie man dann damit umgeht? Also was hast du da gelernt?
Also einmal nochmal dazu, es ist, glaube ich, schon nochmal ein Unterschied zwischen dem körperlichen und dem seelischen, aber es hat auf jeden Fall viele Gemeinsamkeiten. Und da war es dann so, also man arbeitet dann mit dem Körper, diese Energie zu entladen. Also bevor du jetzt so ganz genau nachfragst, würde ich einfach Werbung dafür machen, das einfach mal zu googeln, bei YouTube einfach mal Somatic Experiencing einzugeben oder sowas, weil es ist ein bisschen schwierig zu erklären so und vor allem ist es auch gar nicht so greifbar. Ich habe selber gar nicht genau gewusst, was machen wir da und es war trotzdem ganz viel Gesprächstherapie. Aber es war halt anders ausgerichtet und es ist gar nicht so wichtig, dass man das ganz genau versteht. Also wir haben zum Beispiel damit angefangen, meinem Unterbewusstsein erstmal bewusst zu machen, dass ich lebe, dass ich überlebt habe, weil der Körper oder dieser Teil des Körpers, das Stammhirn, steckt immer noch in der Unfallsekunde, in der es fliehen oder kämpfen will.
Und also auf diese Instinkte ausgerichtet ist.
Genau. Und wenn man diese Energie nicht entlädt oder das nicht angeht und der Körper es eben auch alleine nicht kann, weil die Energie und die Gewalt zu groß war, dann bleibt es eben einfach stecken. Und deswegen haben wir da ganz klein angefangen und haben dann so Stück für Stück das aufgearbeitet, dass mein Körper, also meinem Körper die Zeit gegeben, zu realisieren, dass ich nicht mehr in dieser Situation bin, dass ich überlebt habe. Und was für mich so besonders war in dieser Körpertherapie, also die kam zusammen mit vielen anderen Sachen zu diesem Zeitpunkt, dass ich einfach wieder eine Verbindung zu meinem Körper aufgebaut habe, weil dieses Chili-Hirntrauma mich ganz extrem von meinem Körper separiert hat. Also ich habe zum Beispiel auch die Physiotherapie ganz lange bis zu diesem Frühling irgendwie aufgeschoben gehabt, weil ich irgendwie andere Dinge mit anderen Dingen zu tun hatte. Und ich habe immer daran gearbeitet, zu akzeptieren, was ich verloren habe an Fähigkeiten, an Belastbarkeit, Konzentration, an Mathematik und an allem so, an Können. Und in dieser Therapie hat mir meine Therapeutin das erste Mal auch wieder so Hoffnung geschenkt oder Mut gemacht, weil sie gesagt hat, ich glaube nicht, dass du die Sachen verloren hast. Also nicht alle. Natürlich, es war wirklich eine krasse Verletzung im Gehirn. Da sind viele Zehntausende Gehirnzellen gestorben, aber
aber halt viele Dinge sind noch da, nur sie sind nicht aktiviert und man muss sie wieder dahin kriegen, dass es dann irgendwie funktioniert und abrufbar ist.
Genau, oder? Genau. Also dieses Trauma blockiert ganz viel einfach. Und sie hat gesagt, ich glaube, das sind Ressourcen. Du kannst nur auf vieles nicht zugreifen jetzt, und hat da ganz viel Potenzial gesehen. Und das war für mich allein schon super, super heilsam.
Ja, das zu wissen, ne? So, ich glaube, das macht auch schon viel aus, dass du weißt, selbst wenn es noch nicht da ist, aber es gibt einen Weg.
Genau. Und dann eben von Anfang an hat sie mir gesagt, dass es ein sehr langsamer Prozess ist. Und ich bin, was Geduld angeht, auf jeden Fall nicht das beste Vorbild. Ich war immer sehr, sehr ungeduldig. Aber ich habe mich da halt eben drauf eingelassen, weil ich sag mal, dass der Leidensdruck groß genug war, weil ich sowas nie wieder erleben wollte.
Und bist du da immer noch in Therapie?
Ja, genau. Und es ist ein Prozess. Haben wir eben dann viel so mit so, also man arbeitet dann viel mit dem Unterbewusstsein, mit
Bild. Wahrscheinlich. Wie so Meditation oder sowas stelle ich mir das vor. Also so tiefe, das macht man ja ganz oft bei so eben so Meditation, Hypnose und sowas, dass man da so ins Unterbewusstsein reingeht, sich Dinge vorstellt, weiß ich nicht, vergibt oder was auch immer. Ja, oder ist es sowas, was man da macht?
Auch, also da kommt viel zusammen. Also ich habe in diesem Frühling, da habe ich eben auch so bin ich auch so offener für irgendwie diese buddhistische Philosophie und für Meditation und so geworden. Und es sind viele solche Elemente und auch tatsächlich richtig mit dem Körper zu arbeiten. Also der Körper kann das richtig abbauen. Also Tiere zum Beispiel, die würden sich danach irgendwo hinlegen und also man kennt das vielleicht, hat es mal gesehen bei Hunden oder Katzen und diese Energie abzittern. Also richtig durch eine Körperaktivität entladen. Und da ist jeder Körper unterschiedlich, was die Art ist, wie er das entlädt. Das kann man dann eben bei dieser Therapie auch rausfinden. Aber das Besondere an so einer Körpertraumatherapie ist eben auch, dass man man entlädt das so ganz sachte. Also Traumatherapie generell sind auch die meisten schon weg von dieser ganz klassischen Gesprächstherapie und das wieder aufzurollen, weil es viel zu viel Retraumatisierung dadurch gibt, wenn du das wirklich nochmal durchleben musst innerlich, das macht oft nur viel, viel schlimmer. Und deswegen sind Traumatherapeuten viele sehr viel offener für auch so alternative Dinge. Und was auch so ein Vorteil oder so was Tolles ist, bei wenn man ein Trauma über den Körper löst, ist, dass der Körper nicht zwischen Trauma und Trauma unterscheidet. Also wenn ich da an meinem großen Trauma, an meinem körperlichen Trauma arbeite oder an irgendeinem Trauma arbeite, dann löst diese eine Traumaarbeit diese ganzen vielen kleinen Traumata, die eben diese seelischen Trauma sind, die jeder im Laufe seines Lebens sammelt in Form von schlechten Erfahrungen, von Ängsten, von
Glaubenssätzen, was auch immer. Ja, das ist ja auch das Schöne, finde ich, immer wieder, wenn man so eine, egal ob das jetzt eine Traumatherapie ist oder eine andere Form von Therapie oder zum Beispiel, einfaches Beispiel, laufen gehen, Sport machen, all solche Dinge, da merkt man ja immer, wie sich das zwar auf den Körper, aber vor allem auch so irgendwie auf das Innere auswirkt, ja, wie man sich besser fühlt, was das mit einem macht und dass man da wirklich auch grundlegend Dinge verändern kann. Das ist wahnsinnig schön. Und das ist ja dann auch eine Sache, wo du gemerkt hast, durch deine Arbeit, Mensch, Wahnsinn, wenn das mir so helfen kann, das kann dann irgendwie anderen auch helfen. Was hast du da gemacht, um das nicht nur für dich zu behalten, sondern anderen Leuten ein bisschen was mitzugeben?
Ich habe eine Selbsthilfegruppe gegründet. Also es gibt in Köln auch schon Selbsthilfegruppe für Menschen mit Hirnverletzungen, aber das ist eben, sind eher auch ältere Leute, wie man sich das auch vorstellt, vielleicht leider, eben doch sehr viele Vorurteile zu Selbsthilfegruppen gibt. Was es eben in Köln aber braucht oder was woran es gemangelt hat, war eben auch so eine junge Selbsthilfe, weil es eben nicht nur in diesem Bereich Leben mit Schädel- und Hirntrauma, sondern auch in allen anderen Bereichen. Es gibt so viele junge Menschen mit Burnout,
die gar nicht irgendwie abgeholt werden, ne? Weil es für die ja gar keine Möglichkeit gibt, weil sie nicht sichtbar sind, weil sie vielleicht mit ihrem Problem eher irgendwie so selber klarkommen müssen oder so und damit auch gar nicht diese Bereitschaft da ist. Plus, was ich glaube, was auch ein wichtiger Punkt ist, ist die Gesellschaft, die ja nach wie vor leider sowas ein bisschen stigmatisiert und gar keine Offenheit dafür schafft, Schwäche im weitesten Sinne und Krankheit und sowas zuzulassen, weil man immer so ein bisschen Angst davor hat. Mhm. Merkst du jetzt durch deine Gruppe und durch deine Arbeit, die du da leistest, dass du damit so ein bisschen den Nerv getroffen hast auch?
Ja, ich merke vor allem, wie viel mehr Potenzial das hat, aber auch wie viel mehr Initiative das braucht. Also es gibt so eine Bewegung Junge Selbsthilfe, die gibt es bundesweit, weil es da eben einen Generationswechsel geben muss. Und es gibt schon viele oder einige junge Leute, die da aktiv sind und eben auch diesen Profit schon mitbekommen durften und schon das lernen durften, wie viel das geben kann, wie viel es geben kann, sich mit Leuten auch auszutauschen, die Ähnliches erlebt haben und tatsächlich auch zu sehen, es ist eben nicht so, wie der Schein in der Gesellschaft ist, die Illusion, alles ist heile, jeder hält irgendwie den Schein, sondern es ist, Krankheit ist normal oder es ist normal, auch Schwächen zu haben. Und das ist eben was, wo wir uns eben ausgetauscht haben mit verschiedenen Selbsthilfegruppen zu verschiedenen Themen, sei es auch Depressionen oder sowas. Es gibt alles Jungen ja auch schon sehr viel und es hat so viel
Probleme. Immer mehr leider ja auch, ne? Und das ist dabei ja umso wichtiger, sich auszutauschen und anderen Leuten, also nicht nur sich selber vielleicht eine Plattform zu geben, sondern dadurch auch die Offenheit zu schaffen, mit anderen nochmal mehr im Umfeld darüber zu reden. So. Mhm. Dass es sich immer weiter verteilt, wie so Steinchen streuen.
Also es ist einfach so, um viele Menschen zu erreichen, sich selbst zu helfen und wieder glücklich zu werden und es wieder erfahren zu dürfen, ist, wenn man im Großen Selbsthilfe stärkt, gerade auch für unsere Generation und da eben so eine Bewusstseinsänderung in der Gesellschaft versucht mit anzuschieben. Und da bin ich eben jetzt auch aktiv. Wir versuchen uns jetzt zu vernetzen. Wie können wir uns erstmal NRW-weit und aber auch bundesweit vernetzen und was braucht es? Und wir sind uns da, egal welches Thema, wo wir alle drauf zurückgekommen sind oder uns einig sind, ist, dass unser Ziel ist, junge Selbsthilfe zu stärken. Und dafür müssen wir erstmal dieses Stigma irgendwie brechen und den Leuten bewusst machen, das sind nicht immer nur alte Leute, die, also es ist nicht so, wie man das aus Hollywood oder aus Serien, amerikanischen Serien kennt, irgendwie so ein Stuhlkreis und so, ja, danke Inga und jetzt nächster, so, sondern das ist total beweglich und das kann man total neu bestimmen und
Und es kann einem auch ganz viel geben, im Austausch mit anderen zu sein. Und so wie man auch mit Freunden spricht, ich glaube, das ist für Frauen ja auch nochmal ein bisschen leichter als für Männer, sich zu öffnen. Ich habe neulich einen Artikel gelesen, in dem es so auch um die Änderung des Bildes des Mannes irgendwie ging. Und da so die Sache war, Frauen haben angegeben in der Studie, dass sie, glaube ich, täglich eigentlich mit ihren Freundinnen und Freunden darüber sprechen, was sie bewegt und was sie, auch was für Schwächen und was für Probleme und so sie gerade haben. Und bei Männern dann so das Ergebnis war, einmal im Monat mit irgendjemandem vielleicht zu sprechen, so über tiefere Sachen, aber auch nicht so wirklich. Und das hat eine ganz andere Ebene. Und allein da sieht man ja schon, so ein Ungleichgewicht, ne? Zwischen Mann und Frau. Ich finde, das ist auch ein ganz großes, ganz spannendes Feld und gleichzeitig aber eben auch so in der Gesellschaft, dass es halt immer in so kleinen Kreisen dann vielleicht auch bleibt. Und selbst da, wenn da eine Offenheit herrscht, dringt es ja nicht nach außen und ist somit kein Vorbild vielleicht für viele andere, die es noch erreicht. Gibt es eine Sache abschließend, die du gerne genau bei diesem Punkt anderen Menschen mitgeben möchtest, wo du sagst, wenn wir da hinkommen, ey, dann haben wir echt ein bisschen was geschafft.
Also ich möchte den Leuten gerne Mut machen, dazu zu stehen, was sie bewegt, aber eben auch offen für andere zu sein, Krankheiten anders anzunehmen. Jeder hat einen ganz unterschiedlichen Weg, aber das eben auch zu akzeptieren bei sich selbst, aber eben auch bei anderen.
Das war Hello Inga. Ich muss sagen, mir war vorher gar nicht so klar, welche Bedeutung Selbsthilfegruppen überhaupt haben. Und ich glaube, ich würde nicht zu einer gehen. Und das liegt vor allem aber an meiner Vorstellung von Stuhlkreis und kalten Räumen. Und das ist völliger Quatsch. Und vor allem ist es so super wichtig, dass man sich austauscht und dass man darüber spricht und dass man merkt, man ist nicht alleine und wieder so eine Art Selbstwert bekommt. Und deshalb finde ich es ganz, ganz toll und wichtig, dass Inga versucht, dem Ganzen so eine neue Bewertung und so eine neue Wertigkeit zu geben. Ich habe auch alle Infos zu Somatic Experiencing, zu Schädelhirntrauma und zu Ingas Gruppe in die Shownotes gepackt. Und ich freue mich, wenn ihr mir bei Insta schreibt, ob ihr Erfahrungen mit Selbsthilfegruppen habt und was so euer Bild davon ist. Und so, bis nächste Woche zu Hello Yara.